Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp und ich grüße dich, Thomas, hallo.
Markus, hallo und wie immer reisen wir heute durch die Welt und heute ganz speziell auf den liebsten oder einen der liebsten Urlaubsorte der Deutschen. Den du bestimmt weißt.
Also ich weiß es, du hast mir ja vorhin gesagt, wo wir heute hinfahren oder hinfliegen vielmehr. Und ja, ich glaube, du hast dir heute einen Ort ausgesucht, Thomas, der in der Tat als Lieblingsinsel der Deutschen gilt, oder?
Und das ist einfach Mallorca.
So ist es. Ja, willst du uns ein bisschen was erzählen oder meinst du, wir müssen überhaupt jemandem was über Mallorca erzählen?
Also man könnte jetzt Folgendes machen, man könnte so eine kurze touristische Einführung machen, die da so lautet: Mallorca ist die größte Insel der Balearen, blickt auf eine lange bewegte Geschichte zurück. Bereits in der Antike war die Insel ein wichtiger Handelsstützpunkt, bla 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 bla. Aber das sparen wir uns vielleicht heute, weil das Spannende an Mallorca ist, dass ich noch nie auf Mallorca war und du bestimmt 5-mal.
Falsch geschätzt. Ich war tatsächlich erst 2-mal auf Mallorca und bei mir hat es aber auch sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, ich war das erste Mal, da war ich schon weit über 30 auf Mallorca und das letzte Mal letztes Jahr zu einer Hochzeit. Und von daher kann ich jetzt auch nicht sagen für mich, dass ich die Insel wie meine Westentasche kenne. Aber ich glaube, die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen die Insel und waren auch schon mal da. Aber ob sie den Ort kennen, wo du uns heute hinführst, ist ja die ganz andere Frage, Thomas.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Ort für den einen oder anderen überraschend sein wird. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur aktuellen Situation auf Mallorca. Was hältst du denn davon, dass jetzt da im Ballermann Alkoholverbot eingeführt wurde? Und übrigens auch auf meiner Lieblingsinsel habe ich mitgekriegt, auf Ibiza kann ich im Sommerurlaub auch nicht mehr in der Öffentlichkeit ein San Miguel trinken.
Ja, also finde ich ehrlich gesagt richtig. Offensichtlich ist es erforderlich. Also ich war auch am Ballermann nur ein einziges Mal. Da fährt man halt hin, um das wirklich mal voyeuristisch sich anzuschauen, was da abgeht. Und ich habe dann damals mitbekommen und bei meinem zweiten Aufenthalt noch mehr, dass sich also wirklich die Einheimischen einfach sagen, das hat Zustände angenommen, die einfach unerträglich sind. Gell? Also Touristen, die in Vorgärten pinkeln und sich gehen lassen, auf der Straße liegen. Gell? Und das hat dann mit gut drauf sein und fröhlich sein und mal einen über den Durst trinken, glaube ich, nichts mehr zu tun. Das sind einfach Sachen, die muss man unterbinden. Bin ich voll dafür, weil Mallorca, und ich glaube, das wirst du uns jetzt auch noch näher bringen, hat ja so viel mehr zu bieten wie die Partyinsel und den Ballermann, sodass ich persönlich sowieso kein Problem habe und ich glaube, die allermeisten Touristen auch nicht.
Da bin ich absolut bei dir und deshalb lass uns einmal das Thema Ballermann und Mallorca verlassen und wir gehen jetzt einfach mal an den Ort des Geschehens und wir sind heute in Marroig. Und meines Wissens, Markus, warst du schon dort?
Ich bin tatsächlich dran vorbeigekommen, aber ich hatte nicht viel Zeit. Das liegt ja, glaube ich, in diesen Bergen drin, gell? Und da gibt es ja diesen traumhaften Weg, den ich irgendwann mal begehen möchte, wenn ich mal viel Zeit habe. Da kann man praktisch über die ganze Bergwelt von Süden nach Norden oder zurücklaufen. Und deswegen weiß ich, dass dieser Ort Marroig dort mit einem Abstecher zu erreichen ist. Aber ich freue mich auf deine Ausführungen und vor allen Dingen freue ich mich zu erfahren, was es mit den Habsburgern zu tun hat.
die Berge, die man da bewandern kann, das ist die Region Val de Mossa, wovon du gerade gesprochen hast. Und vielleicht nur ganz kurz zu Maroik als Ort, bevor wir in die Geschichte eintauchen. Für Influencer ist das der nice place to be, weil dort kann man an dem besagten Punkt, hat man einen Blick auf eine Felsformation, die ein Loch in sich drin trägt. Und jeder, der irgendwie etwas von sich hält und Follower generieren möchte, der wird sich dorthin bewegen und ein Bild von sich machen. Also der Ort bietet einiges, aber ich würde mal behaupten, dass die meisten Influencer, die dort auf Maroik sind, keine Ahnung haben, welche History dahinter steckt. Und da sind wir jetzt bei unseren Habsburgern und dürfen heute mit einem Protagonisten zusammenarbeiten, der sich da nennt Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich. Und Markus, an der Stelle entschuldige ich mich schon gleich bei dir, weil ich weiß, dass du den Kollegen auf dem Schirm hattest und wie so schön du das letzte Mal angemerkt hast, den habe ich dir tatsächlich weggeschnappt, aber mit großer Freude, weil der Mann nämlich echt Laune macht, ja.
Ja, genau. Du hast ihn mir weggenommen, aber ich akzeptiere das natürlich vollkommen. Als ich das letzte Mal auf Mallorca war, habe ich natürlich geguckt, wer war denn von den Habsburgern da? Und da ist er mir natürlich sofort ins Auge gestochen. Und aber ich freue mich, dass du jetzt die Aufgabe übernommen hast. Und ich lasse mir jetzt mal schön von dir erzählen, beziehungsweise vielleicht erstmal von der Steffi erzählen, was mit dem Ludwig Salvator war, wann überhaupt gelebt hat. Und ist es, kann man das so sagen, ist es der Erste, der sich den Titel König von Mallorca gegeben hat, oder ist es eine Legende?
Also ich würde mal sagen, es ist tatsächlich eine Legende, weil König von Mallorca waren schon die Mauren. Und dann, und das ist aber auch schon viele, viele Jahrhunderte her, um genau zu sagen, 1229 hat der König Jakob I. von Aragon, um jetzt nicht in Spanisch hier zu verfallen, hat Mallorca von den Mauren zurückerobert, und immerhin seit der Zeit gehört das Ganze zu Spanien, also eigentlich die ganze Balearengruppe. Und vielleicht konnte man zu ihm auch schon damals König von Mallorca sagen. Und aktuell, ich weiß gar nicht, wer ist denn aktuell König von Mallorca?
Da bin ich überfragt, ist auf alle Fälle nicht mehr Jürgen Drews.
Der ist raus aus der Nummer, und da wir beide schon in einem gesetzten Alter sind, wissen wir tatsächlich nicht, wer das ist. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf Steffi und ein paar Informationen zu unserem heutigen Gaststar. Bitteschön.
Erzherzog Ludwig Salvator wurde am 4. August 1847 in Florenz geboren und fand seine letzte Ruhestätte im Oktober 1915 im Schloss Brandeis in Tschechien. Ludwig war Mitglied des Hauses Habsburg-Lothringen, eine Seitenlinie der Habsburger, die in der Toskana regierte. Er war der Sohn von Leopold II., Großherzog der Toskana, und Maria Antonia von Neapel-Sizilien. Ludwig Salvator ist vor allem für seine ausgedehnten Reisen und seine tiefgehende Forschungsarbeit bekannt. Er bereiste das Mittelmeer, Nordafrika und den Nahen Osten und dokumentierte seine Beobachtungen in zahlreichen Publikationen. Besonders hervorzuheben sind seine detaillierten Studien über die Balearen, insbesondere Mallorca, wo er mehrere Immobilien erwarb und ein ruhiges Leben abseits des Hofes führte. Er veröffentlichte umfangreiche Bücher und Artikel über die Geographie, Flora, Fauna und Kultur der von ihm besuchten Regionen. Sein bekanntestes Werk ist »Die Balearen in Wort und Bild«, das aufgrund seiner detaillierten Beschreibungen und Illustrationen auch heute noch geschätzt wird. Ludwig Salvator wird oft als einer der ersten Umweltschützer Europas betrachtet. Er setzte sich stark für den Erhalt der natürlichen Landschaften und der lokalen Kulturen ein. Sein Ansatz zur Umweltbewahrung und sein Respekt vor den kulturellen Eigenheiten der Orte, die er besuchte, waren seiner Zeit weit voraus. Dieser Habsburger hat auf seine Art Spuren hinterlassen.
Thomas, mal wieder eine super interessante Persönlichkeit, die du uns da mitgebracht hast. Du hast auch ein Bildchen mitgebracht. Der sieht da aus wie so ein Urahne von, ich hätte jetzt mal gesagt, Anton Hofreiter, ohne dass ich das jetzt irgendwie werten will, aber so vom Aussehen her etwas längere Haare, Bart, gell? Eigentlich so ein Naturtyp, würde ich mal sagen. Ja. Gell? Und was mir jetzt auch noch spontan eingefallen ist, ist ja bei den Habsburgern irgendwie eine Tradition, tatsächlich sich um Natur, um Mineralogie, um Fauna und Flora zu kümmern. Also da ist er ja wirklich einer von vielen, oder?
Da gebe ich dir absolut recht. Also immer wenn ein Habsburger nicht so richtig an die Macht kam, hat er sich tatsächlich etwas mehr mit der Natur beschäftigt. Die haben alle so ein kleines Humboldt-Gen in sich gehabt, hat man das Gefühl. Aber den wir uns heute anschauen, ich glaube, den kann man fast schon als einen der ersten Umweltschützer bezeichnen, weil das, was wir jetzt gerade dann im Nachgang erleben mit ihm zusammen, das spricht schon Bände. Und naja, Markus, was würdest du sagen? Würdest du dich als umweltbewussten Menschen einschätzen?
Also bewusst ist ja alles relativ, Thomas. Ich würde sagen, also wenn du mich jetzt so fragst, ob ich da extrem viel mir Gedanken mache, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es läuft auf die Mülltrennung hinaus und man versucht den einen oder anderen Weg ohne Auto zu fahren und meine Bereitschaft zu fliegen hat sich auch etwas verändert, aber dann hört es ehrlich gesagt auf. Also ja. Ich will mich da jetzt nicht besonders hervorheben, aber ich bin mit Sicherheit auch kein Umweltsünder.
Und ich glaube, das, wenn man von sich behaupten kann, ist schon vollkommen ausreichend. Ich glaube, wir beide können von uns behaupten, dass wir keine Sünder sind, was das angeht. Und jeder macht auf seine Art und Weise das, was am besten möglich ist. Und unser Ludwig Salvator, und das finde ich sehr spannend, um jetzt wieder ein bisschen auf den Kollegen zurückzukommen, hat sich mit Umwelt und Umweltthemen und Naturschutz beschäftigt in einer Zeit, in der man eigentlich an was ganz anderes gedacht hat, nämlich in der industriellen Revolution. Ich weiß nicht, welche Bilder bei dir da aufpoppen. Ich habe da immer London im Auge mit seinen Kaminschloten und mit einer Zeit, in der man, glaube ich, fast das ganze Jahr in London nichts gesehen hat außer Smog. Und genau in dieser Zeit hat sich Ludwig Salvator genau mit der Gegenbewegung auseinandergesetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu seinem Zeitpunkt da keine Freunde hatte oder vielleicht auch wenig Begeisterung dafür erzeugen konnte. Und trotz alledem hat er sich dann auch für die Balearen und vor allem die Balearen interessiert und vielleicht an der Stelle auch für jeden, der noch ein bisschen nachlesen will. Der Mann hat sehr viele Bücher veröffentlicht und vor allem auch über Mallorca ein Buch veröffentlicht, was man heute noch bestellen kann. Ja, finde ich sehr faszinierend und was so viel Aktualität hat, dass man das auch immer noch sehr gut durchblättern kann. Aber für mich ist er einer der Vorreiter der Umweltbewegungen, der Umweltschutzbewegungen. Heute sind es die Fridays for Future. Ich weiß gar nicht, darf man die Klimakleber als Umweltbewegung ansehen, Markus?
Ja, sicherlich ein schwieriges Pflaster, was du jetzt da gerade hier aufbereitest. Ja, ich will mich dazu nicht äußern, aus also, gutem Grund.
Markus, ja? Ich fordere dich heute mehrfach raus, auf dünnem Eis sich zu bewegen, aber du absolvierst es sehr gut.
Aber in jedem Fall finde ich das bemerkenswert, dass jemand sich mit Umweltbewusstsein, mit Natur, mit Schutz der Natur in einer Zeit auseinandersetzt, wo darüber mit Sicherheit überhaupt nicht nachgedacht wurde und ehrlich gesagt auch man nicht nachdenken musste, weil ich glaube, in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, hatten wir ja Gott sei Dank noch überhaupt keine Naturzerstörung im großen Stil. Du hast ja eben völlig zu Recht gesagt, die industrielle Revolution in den Städten kam. Ja. Aber ja. Ich glaube jetzt nicht, dass damals schon Wälder abgeholzt wurden. Ja, das haben die Griechen zuletzt gemacht, die Alten und die Römer, um ihre Flotten zu bauen. Aber dass da jemand auf die Idee kommt, sich darüber Gedanken zu machen und auch entsprechend zu handeln und vorzuleben. Und dann noch einer aus einem adligen Haus, der ja sicherlich eine ganz andere Karriere hätte machen können, wenn er es gewollt hätte. Das ist ja schon sehr bemerkenswert.
Und was auch bei ihm tatsächlich sehr, sehr interessant ist, er hat ja bewusst ein einfaches Leben gewählt. Ja, klar hatte er immer alle finanziellen Möglichkeiten, um das alles zu bewerkstelligen. Aber du hast gerade vorher das Bild angesprochen. Wenn man das sieht, dann spürt man, dass er jetzt hier nicht großartig Wert drauf gelegt hat, dem Stand zu entsprechen, den man vielleicht von ihm erwartet hat. Immerhin kommt er ja aus einer Linie, die sehr, sehr viele Jahre über die Toskana und Teile Italiens geherrscht hat. Also ich glaube, die hatten wirklich alle Möglichkeiten und er hat alles auch erleben dürfen, was viele ihr ganzes Leben nie zu sehen bekommen. Trotzdem hat er sich eben dafür entschieden, in der Welt umeinander zu reisen, auf einfache Art und Weise. Das erinnert mich ein bisschen an die Folge 37, in dem im Endeffekt ja auch ein Habsburger, ich weiß nicht, ob du noch weißt, welcher das war, inkognito durch sein Land reiste, um das Volk zu spüren. Ein bisschen so, habe ich den Eindruck, wollte er das auch erleben.
Und sich dabei noch hat einsperren lassen, wenn ich mich richtig dran erinnere.
Exakt.
Es war Josef der Zweite.
Josef der Zweite, der hier auch eine außergewöhnliche Geschichte hingelegt hat. Aber lass uns nochmal zum Ludwig zurückkommen. Er ist irgendwann dann auf den Balearen, auf Mallorca gelandet und hat sich dann eben dieses Refugium gekauft. Er hat mehrere Immobilien gekauft auf Mallorca und hat es dann auch für seine Zwecke natürlich sehr, sehr adäquat ausgebaut. Also du warst ja schon selber vor Ort. Das ist schon wirklich ein schöner, schöner Ort, der da entstanden ist, der auch, glaube ich, heute noch weitestgehend genauso erhalten geblieben ist, wie er das damals geschaffen hat. Und dort hat er dann die Insel, ja, darf man das sagen, so ein bisschen wie Robinson Crusoe entdeckt. Und mit jeder Reise und mit jedem Ausflug, den er gemacht hat, hat er halt immer mehr eine Leidenschaft dafür entwickelt und hat eigentlich mehr oder weniger ein Handbuch geschrieben, welches zum einen die Faszination mitbringt, dass man nochmal heute sehen kann, wie es damals war. Und man kann aber genauso gut aus dem Buch ja Handlungsanweisungen rausnehmen, wie man eigentlich heute auch noch die Balearen und speziell Mallorca schützen könnte.
Und ich glaube, er hat da in einer Zeit gelebt, wo das einfach en vogue war, ja, wo sich viele wissenschaftlich damit erstmals beschäftigt haben, die Länder zu entdecken, die verschiedenen Völker zu entdecken, die Flora, die Fauna zu entdecken, das auch mal zu erfassen, also Zeichnungen zu machen, Katalogisierungen zu machen. Ja, ich glaube, Darwin hat auch um die Zeit gelebt, gell? Humboldt sowieso. Ja. Ja. Also ich glaube, da lag er irgendwie schon total im Trend mit seiner Leidenschaft.
Und man muss immer dazu sagen, er konnte sich natürlich auch leisten, dieser Leidenschaft nachzugehen, weil er war, und deshalb finde ich auch das Bild, was da drin steckt, so interessant, weil es ein bisschen sieht er auch aus wie Ernest Hemingway, der Mann und das Meer ein bisschen. Und das war natürlich auch eine Leidenschaft von ihm. Er hatte eine wunderschöne Yacht, die Nixie hat sie geheißen, mit der er natürlich ohne Probleme seine Forschungsreisen unternehmen konnte, bei denen er dann auch irgendwann eben auf Mallorca gelandet ist. Also schon sehr interessant.
Ich finde es faszinierend, dass wir jetzt zwei Pole haben. Also du sagst Hemingway, ich habe Hofreiter gesagt. Jetzt spätestens jetzt muss ich, glaube ich, jeder, der diese Folge hört, ins Internet begeben und den Ludwig Salvator mal googeln. Und dann vielleicht kommen noch andere Interpretationen. Aber auf alle Fälle ist es für einen Habsburger kein alltägliches Gesicht und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht die Habsburger Unterlippe im Moment, die ist verdeckt vom Bart.
Die ist absolut verdeckt vom Bart und er hat ja im Endeffekt auf seinen Reisen, und du hast es gerade vorher so angedeutet, so ein bisschen wie bei Humboldt, ich stelle mir das so vor, dass die dann mit einem schönen Sonnenhut unterwegs waren, Schmetterlinge gesammelt haben, Blumen und Pflanzen, das Ganze dann getrocknet und dann hat man das gesammelt. Er hat auch eine sehr große Sammlung hinterlassen, die wahrscheinlich jetzt irgendwann in Wien gelandet ist. Und was aber ihn auszeichnet, ist eben, dass er sehr viele Illustrationen angelegt hat und dass er einfach sehr viele Bücher auch veröffentlicht hat und das ganze Wissen einfach auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellte.
Weiß man denn, wie er auf Mallorca so mit der Bevölkerung zurechtkam? Also galt er als Kauz oder war er dort ein gern gesehener Gast oder hat er sich abgeschottet oder war er, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, er galt als volksnah. Er war irgendwie, glaube ich, jetzt keiner, der seine adlige Herkunft vor sich hergetragen hat, oder?
Da hast du das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat sogar Katalanisch gelernt und hat sich hier sehr, sehr tief in die lokale Kultur der Balearen integriert. Ich gehe davon aus, dass er dann wirklich auch in den Dörfern bei den Einheimischen übernachtet hat und dort auch einfach diese Lebensweise erleben wollte. Ich muss es wieder sagen, es gibt scheinbar sehr viele Habsburger, die ihr Volk oder auch mehr oder weniger das Volk spüren wollten, um einfach auch gewisse, vielleicht hatten sie alle Angst davor, einen Realitätsverlust zu kriegen. Und deshalb, glaube ich, hat ihn schon eine sehr, sehr starke Liebe mit der Region verbunden und auch mit den Menschen. Ich denke nicht, dass er irgendwo in seinem Stand entsprechend aufgetreten ist, sondern genau so, wie wenn dort auf dem Bild, was jetzt jeder dann irgendwann sehen will, ich hänge das an die Shownotes hin, Markus, dass man einfach auch das nochmal sich visuell bewusst machen kann, von wem wir da gerade sprechen.
Ja, das machst du bitte, dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen und du hast mir, bevor wir da jetzt die Folge gestartet haben, gesagt, also ein bisschen verrückt war er aber dann in der Tat trotzdem, oder? Und hast da mir eine Geschichte schon mal vorerzählt von einem Gastmahl, das er gegeben hat. Ja, da würde ich dich bitten, wenn du das nochmal richtig ausführst, weil das hat mich dann ehrlich gesagt schon kurz stutzig gemacht. Ich habe mich gefragt, passt das, was du jetzt uns gleich erzählst, zu so einem, ja, einem Naturmensch, der wie Peter Lustig, um jetzt nochmal einen Vergleich aufzumachen, löwenzahnmäßig daherkommt. Ja? Erzähl mal.
Du hast jetzt echt ein Bild in mir platziert, weil Peter Lustig stand ja immer vor seinem Bauwagen.
Richtig.
Und hat die Welt erklärt und war ja auch irgendwo ein Vorreiter der Schwerpunktthemen von heute. Ja, aber natürlich, komischerweise hat jeder Habsburger was Exzentrisches. Vielleicht hast auch du und ich was Exzentrisches, aber wir erzählen es nicht. Aber der Ludwig, der soll anscheinend mal auf einem Bankett in Mallorca, was dann doch einen offiziellen Anlass hatte, mit einem Schwein als Gast erschienen sein. Und ich glaube, das hat so ziemlich alle, ja, mehr oder weniger erstaunt oder vielleicht auch irritiert. Und dazu gibt es übrigens auch im Internet ganz nette Bilder und also Bilder weniger, sondern Skizzen und Illustrationen. Also das Schwein als Gast. Wobei, wenn ich so recht überlege, Markus, heute gibt es auch Promis, die Schweinegassi führen.
Tatsächlich, ja. Okay, siehst du. Ich hätte jetzt mal so an Leoparden oder Geparden oder das ist das langweilig. Der Gipfel, das genau der Exzentrik ist, aber man kommt back to the roots und ja. Läuft mit Schweinen. Ja, so Minischweine sind ja auch total süß und schön für zu Hause, gell? Wie so ein Hündchen. Ja.
Sollte jetzt kein Wildschwein sein.
Nein. Aber damit auf ein Bankett zu gehen, ist halt dann doch, und ich könnte mir vorstellen, dass die hohe Gesellschaft, die hohe mallorquinische Gesellschaft, die es da sicherlich auch gab, in irgendeiner Form da schon sehr merkwürdig drauf reagiert hat, oder?
Und damit hat er sich dann auch schon wieder so ein bisschen in dieser Gesellschaft als Außenseiter dargestellt. Vielleicht war ja auch sein Plan, Außenseiter zu sein, damit man ihm seine Ruhe lässt und damit er seinen Forschungen, seinen Reisen nachgehen kann, ohne dass man ihn ständig in irgendwelche Verpflichtungen reindrückt. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine Fluchterscheinung gewesen, um da klarzustellen, was ihm eigentlich wichtig ist. Markus, ich habe den Buchtitel, den man da heute noch kaufen kann, auch da in das Drehbuch reingenommen. Das Buch heißt Mallorca natürlich, aber der Untertitel ist ganz nett. Die schönste Insel der Balearen, geschildert in Wort und Bild von Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich, Toskana, Palma und der Westen. Das liest sich so, wie wenn man jetzt heute einfach in einen Buchladen geht und man bereitet sich auf seinen Urlaub vor und nimmt von Marco Polo zum Beispiel einen Reiseführer mit, der sieht nicht anders aus wie der, den ich dir da hier gerade zeige, bloß dass das Ding halt schon richtig alt ist.
Ja, und wenn man ein Buch schreibt, das nach über 100 Jahren noch aufgelegt wird, dann muss man sagen, hat man was geschaffen.
Ja, also deshalb Chapeau. Zieh einen Hut davor und lass uns mal nochmal ganz kurz zu dem Ort des Geschehens gehen. Also für mich ist eins klar geworden, ohne es selber gesehen zu haben, aber das ist doch eigentlich die geniale Hochzeitslocation. Also wenn jetzt das ein junges, hübsches, Influencer geprägtes Paar ist, dann muss man sich doch die Villa Maroik einfach mieten. Da steht ja vorne so ein Pavillon, das Bild habe ich dir auch mit reingegeben. Und wenn man dann auf dem Pavillon steht und sich das Ja-Wort gibt und dann auf Stühlen mit weißen Hutzen dann die Hochzeitsgesellschaft sitzt, kann man sich was Schöneres vorstellen, Markus?
Nein, also das ist sicherlich eine absolut unvergessliche Location, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, kann man das tatsächlich mieten oder ist es ein Privatbesitz?
Ich würde mal sagen, das ist eine Sache des Geldes, wenn du genügend Geld mitbringst. Hundertprozentig hat es dort schon Hochzeiten gegeben. Mal schauen, ob irgendjemand unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dazu ein Feedback gibt und entweder mir ganz nüchtern sagt, lieber Thomas, das ist leider noch nie möglich gewesen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das geht an der Stelle. Heute kann man fast jeden Ort irgendwie mieten. Und man kann auf jeden Fall an dem Ort, so habe ich es zumindest recherchiert, schon noch etwas wahrnehmen, wie er damals dort gelebt hat. Und ich glaube, das ist ja immer das, um was es uns geht am Schluss des Tages.
Richtig. Ob du jetzt da heiraten musst, ist jetzt mal die andere Frage. Aber hinfahren, wenn man auf Mallorca ist, sollte man, glaube ich, in jedem Fall. Für mich persönlich ist diese Ecke von Mallorca ohnehin die schönste, weil sie einfach in diesen Bergen, diese eingebetteten Dörfchen, die zumindest zum Teil noch eine Ursprünglichkeit bewahrt haben. Es gibt natürlich auch andere Bergdörfer, das Val de Mossa, was du vorhin erwähnt hast, wo man eigentlich heute in der Hauptsaison zumindest nicht mehr hinfahren sollte, weil es eigentlich nur noch eine Touristenstraße ist, wo sich dann tagsüber Tausende, zigtausende Menschen durchquälen. Ja. Aber diese Kleinode, die gibt es da. Und Thomas, ich muss sagen, das ist eine wunderschöne Location, die du uns hier rausgesucht hast, mit einem Exzentriker. Den würde ich jetzt schon als solchen bezeichnen. Nicht nur wegen dem Schwein, was du uns eben gesagt hast, sondern auch wegen seiner Neigung, völlig unüblichen Neigung in dieser Zeit, sich um Natur, um den Schutz der Natur und auch um die Bestandsaufnahme dieser Kultur zu kümmern. Und ich weiß nicht, ob es solche Menschen heute noch gibt, die so ein bisschen Idealismus vortragen, die eigentlich was ganz anderes machen könnten, aber diesem Leben sozusagen abschwören. Und
ich glaube schon, dass es heute Menschen gibt, die sich für die Allgemeinheit, für unseren Planeten einsetzen. Aber ich glaube, jeden Namen, den wir hier nennen würden, könnte ja durchaus anders wahrgenommen werden. Deshalb lassen wir das einmal so in der Fantasie unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich mit dir heute bei einer Gelegenheit so ein Jugendwort einführen. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass das ein schöner Ort ist, um Fotos zu machen, was dann einfach gute Vibes erzeugt. Verwendest du das Wort Vibes in deiner alltäglichen Sprache auch?
Weder in meiner Jugend noch heute verwende ich dieses Wort. Hä?
Tja, Vibes steht einfach für Vibrationen und bezieht sich auf eine tolle Atmosphäre und Stimmung. Und wenn ich an meine Tochter denke, dann fällt mir gerade auf, dass die sehr oft von Vibes spricht.
Okay, schau.
Ja.
Wir haben immer cool gesagt.
Damals war die Welt cool, heute hat sie gute Vibes.
Ja, wenn man heute cool sagt, glaube ich, outet man sich als Ü50, Thomas.
Definitiv, definitiv. Darum kommen wir auch in keine Ü40-Partys mehr. Wir haben die Folge begonnen mit Party, weil Mallorca ist eine Partyinsel in der Hauptwahrnehmung für die meisten. Es ist auch eine Promi-Insel. Und wir haben heute ein bisschen über die anderen Dinge gesprochen, die sehr reizvoll sind auf einer Reise, die man dort bestreiten kann. Würdest du sagen, dass wir heute einen echten Altruisten besprochen haben?
Schwer zu sagen. Dafür würde ich jetzt mal sagen, kennen wir zu wenig jetzt die Gesamtfacetten, was seine Naturbewusstheit anbelangt, mit Sicherheit. Gell? Andererseits, wenn ich mir seine Villa anschaue und wie er da gelebt hat, da hat er schon auch sicherlich geguckt, dass er auf seine Kosten kam. Also er hat jetzt nicht in einem Bauwagen wie Peter Lustig gelebt, ja, offensichtlich. Aber ist er egal. Er hat was gemacht, was andere in seiner Position zu seiner Zeit nicht getan haben. Und von daher muss man den Hut ziehen. Ja. Und ob man das jetzt gleich Altruist bezeichnet, weiß nicht. Was denkst du drüber?
Ja, ich würde mal sagen, er ist ein Altruist in Light-Version gewesen. Und er hat auf jeden Fall was Positives hinterlassen. Wir haben schon so viele tragische Figuren besprochen. Du hattest das letzte Mal in deiner Folge jemanden besprochen, der ja wirklich dann auch tragisch zu Ende ging. Hier haben wir jetzt mal eine Person, die auch ausgeschert ist, aber ich würde mal behaupten, er hatte ein glückliches Leben, bis er dann in den Himmel aufsteigen durfte. Und somit tut es auch mal gut, jemanden zu besprechen, der eben nicht nur schicksalhaft unterwegs war. Und das haben wir, glaube ich, heute ganz gut geschafft, oder?
Das wollte ich dich noch fragen, Thomas. Weißt du, er ist ja nicht auf Mallorca gestorben, beziehungsweise er ist dort, glaube ich, auch nicht begraben. Hast du irgendwie Informationen, wann er die Insel verlassen hat oder warum er sie verlassen hat?
Da erwischst du mir jetzt auf den falschen Fuß. Ich weiß bloß, dass er eben nicht auf Mallorca gestorben ist, wie du es gerade sagtest, sondern in Tschechien. Und warum er aber nach Tschechien zurückkam, wenn du mir erlaubst, würde ich dir vielleicht beim nächsten Mal die Frage beantworten. Dann können wir vielleicht nochmal eine kurze Geschichte dazu erzählen. Vielleicht bindest du das dann beim nächsten Mal mit ein. Vielleicht wollte er im Alter nicht mehr auf Mallorca sein, sondern in der Nähe seiner Familie. Wobei ich glaube nicht, dass die in Tschechien gelebt hat, seine Familie. Eher in Salzburg, würde ich sagen.
Dann haben wir vielleicht noch ein paar Hausaufgaben, das mal und vielleicht auch einer von unseren Zuhörern oder Zuhörern, sich damit noch weiter zu beschäftigen. Thomas, auf alle Fälle danke ich dir im Namen von uns allen für diese interessante Folge, weil ich glaube, dass Mallorca jetzt nur als Partyinsel gilt, ist glaube ich, schon bei den wenigsten jetzt noch so im Kopf drin, sondern man weiß mittlerweile, dass Mallorca so viel mehr zu bieten hat als nur den Ballermann oder auch Meer und schöne Strände, sondern es ist wirklich eine wunderschöne Insel, die auch sehr viel Kultur hat und die gespickt ist mit Geschichten, besonderen Personen. Eine davon hast du uns heute vorgestellt, die dazu auch noch ein Habsburger ist. Und von daher vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die Mittelmeerinselwelt der Habsburger. Und ich darf dir verraten, dass wir in der nächsten Folge bei Inseln bleiben, aber mehr sage ich dir jetzt nicht. Wir machen also ein Inselhopping. Ne?
Markus, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mal ein nicht so kriegerisches Thema aufzurufen. Ich habe ja so ein bisschen den Ruf, dass ich mich mit Schlachten, Burgen und so weiter und Kerkern beschäftige. Und deshalb habe ich jetzt bewusst dieses Mal ein sehr lockeres, flockiges, sonniges Thema gewählt. Wenig Daten und Fakten ausgetauscht. Wir haben einen lockeren Talk dazu gehabt. Also danke dafür. Und darf ich dir nur kurz eine Geschichte erzählen, die mir gerade die letzten Tage passiert ist, die einfach sehr schön ist, weil sie mit unserem Podcast zu tun hat?
Gerne.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, wir sind ja jetzt gerade vor den Pfingstferien, dann hat mir derjenige erzählt, wo er hinfährt. er fährt als erstes nach Triest und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wunderbar. Wenn er unseren Podcast noch nicht kennt, sollte er sich bitte die entsprechende Folge anhören. Dann hat er schon so gelächelt, ja wie, ja was, kann ja nicht sein. Dann hat er gesagt, ja, wo geht's dann weiterhin nach Sarajevo? Dann habe ich sehr geschwärmt für deine Folge von Sarajevo und habe gesagt, unbedingt anhören. Und bei beiden Orten hatte ich ihn darum gebeten, er soll mir doch bitte Fotos von den Orten schicken. Vielleicht kann man das ja so als kleinen Aufruf an unsere Fangemeinde rausgeben. Wenn jemand tatsächlich auf seinem Urlaubstrip sich einen Ort anschaut, ich glaube, wir beide würden uns über jedes Foto freuen, was genau dort aufgenommen wird, wo wir im Endeffekt unsere Geschichten erzählen.
Ja, sehr schöne Idee, Thomas, und kann ich nur unterstützen, bekräftigen, und ich werde es persönlich auch machen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, wo wir eine Folge besprochen haben, dann werde ich dir ein Foto schicken, dir ganz persönlich.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas.
Ciao.
Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik: Tim Hecking.